ausgesprochen hat, die Verheißungen, wenn sie es zugeben. Zum Beispiel im Psalm 34. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Also derjenige, der das Urteil anerkennen würde, der hat die Verheißung, dass Gott ihm nahe ist. Im Psalm 137, 47, Vers 3. Er heilt die zerbrochenen Herzens sind. Ist eine Verheißung, dass du die Heilung Gottes erfahren würdest, wenn du das zugeben würdest. In Jesaja 61, Vers 1 sagt Gott, dass er verbindet. Also, er ist nahe, er heilt, er verbindet. Der Geist des Herrn, der Herrscharen, ist auf mir, weil der Herr mich gesandt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind. Das ist, was sie erwarten würde. Das müssten sie kennen. Und nein, genau das Gegenteil erfolgt. Sie verleugnen es. Und Vers 19, sie suchen ihn zu töten. Und hier ist deutlich, dass sie in einer Heuchelei leben. Und das ist, was Jesus ihnen aufdeckt. In Vers 21 bis Vers 24 war es, dass Jesus ihnen aufzeigt, Leute, das ist Heuchelei. Was ihr macht, ist Heuchelei. Warum? Erinnert ihr euch an Lukas Kapitel 6, Vers 41? Lukas 6, Vers 41 zeigt Jesus durch eine Geschichte auf und sagt, was Heuchelei ist. Hört, Vers 41. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge, bemerkst du nicht? Stellt euch vor, Kinder, ein Splitter, wenn ihr schon mal irgendwas ins Auge gekriegt habt, ein kleines Staubkörnchen, so tut das so weh. Also das ist ein Splitter im Vergleich. Und stellt euch vor, jetzt hat der andere, hat einen Balken hier. Ja? Und Jesus sagt, Leute, ihr seht den Splitter beim anderen, aber diesen Balken, der aus deinem Auge rausguckt oder vielleicht vor deinen Augen ist, den seht ihr nicht. Vers 42. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du doch den Balken in deinem Auge nicht siehst, du Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der im Auge deines Bruders ist. Also so ein Verhalten nennt Gott Heuchelei. Und genau das haben die gemacht. Denn Vers 21 bis 24 war, ich erinnere euch, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ein Werk habe ich getan und ihr alle verwundert euch. Darum sage ich euch, Mose hat euch die Beschneidung gegeben, nicht dass es von Mose kommt, sondern von Vätern und ihr beschneidet den Menschen am Sabbat. Also ich habe ein Werk getan am Sabbat. Ihr erinnert euch, Kapitel 5, Jesus spricht von diesem Werk, wo er am Sabbat diesen Mann, der 38 Jahre lang krank war, geheilt hat. Dieses eine Werk hat er am Sabbat getan. Und sie brechen sozusagen Sabbat für Sabbat den Sabbat, weil sie an jedem Sabbat Leute beschneiden. Und er sagt, ich habe den ganzen Menschen heil gemacht und ihr sozusagen nur ein kleines Stückchen vom Menschen. Also, wie könnt ihr, ihr seid diese Leute, die den Balken in den Augen haben. Ihr richtet mit einem Zweierlei, mit zwei verschiedenen, also mit zwei verschiedenen Maßen. So. Ja. Ihr habt zwei verschiedene Standards, die ihr verwendet. Einen für mich und einen für euch und das ist Heuchelei. Also die Konfrontation der Lehre. Wenn wir sehen, die Lehre Jesu war wahrhaftig. Wenn man die Wahrhaftigkeit mal an die Leute ansetzt, so sehen wir, dass sie gefehlt haben. Und jetzt kommen wir zu unserem Text. Heute von Vers 28 sehen wir etwas ganz Besonderes. Und zwar könnte man hier diesen Text nennen, von Vers 28 bis Vers 39. Schrei der doppelten Botschaft oder Schrei der zweifachen Botschaft. Und du denkst, warum Schrei? Jesus ist im Tempel. Tausende von Leute umringen ihn. Und hier Vers 28, wo es heißt, da rief Jesus, während er im Tempel lehrte und sprach. Dieses Rief ist ein ganz anderes Wort wie verkündigte oder predigte oder lehrte, sondern das ist mehr eine Verwendung eines Wortes wie, zum Beispiel in Matthäus 9, Vers 27, wo Jesus unterwegs ist in einer Stadt und aus der Stadt rausgeht. Und siehe da, heißt es, und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde nach, die schrien und sprachen, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Wieder kannst du ganz genau, ganz gewiss davon ausgehen, dass Jesus umringt war von Leuten, die dort marschierten. Da ist Straßenlärm, da waren vielleicht die Händler in ihren Buden und haben ihr Zeug verkauft und haben gerufen, hier, hier, die sahen die Möglichkeit, hier kommen viele Leute, hier kaufen sie meine Brötchen. Hier ist die ganze Menge, die laut wird. Wie meint ihr, müssten die Blinden schreien, damit Jesus ihn hört? Die müssten die ganze Menge übertönen. So laut mussten sie werden. Und das ist genau dieser Begriff, der hier verwendet wird. Ja, man kann es übersetzen mit Rief. Aber dann musst du im Hinterkopf wissen, ganz laut rief. Nicht so wie ich jetzt. Sondern hier war wirklich eine erhobene Stimme. Und das ist auf einmal, dass Jesus, nachdem er die Leute, nachdem er gezeigt hat die Wahrhaftigkeit seiner Lehre, nachdem er sie konfrontiert hat mit der Wahrhaftigkeit und ihnen aufgezeigt hat, ihr seid Heuchler, hier auf einmal erhebt er seine Stimme und er schreit. Er ruft etwas hinein, denn auch im Tempel waren Tausende von Leuten und das mussten sie hören. Wenn Jesus bis jetzt so geredet hat, dass vielleicht eine kleine Menge es gehört hat, die um ihn stand oder saß, wie auch immer, jetzt musste dieser Kreis erweitert werden. Jetzt mussten es Leute hören, diese Botschaft. Und hier haben wir eine doppelte Botschaft. Einmal die Botschaft hier von Vers 28 bis 36 ist eine Botschaft des Gerichts, ein Schrei des Gerichts. Und dann haben wir mit Vers 37 ist wieder das Gleiche, dass Jesus eine Botschaft rausruft, rausschreit. Und das ist die Botschaft der Gnade, der Hoffnung, der Vergebung. Also gehen wir zuerst zu der Botschaft des Gerichts. Da rief Jesus, also da schrie Jesus, während er im Tempel lehrte und sprach, ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Und doch bin ich nicht von mir selbst gekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Stellt euch vor, diesen schreienden Jesus im Tempel, dass er diesen Leuten, die da hingekommen sind, um Gott zu dienen, dass er zu ihnen schreit, ihr kennt Gott nicht. Was bedeutet das für diese Leute, wenn man sie so anbrüllt, würde man sagen? Wenn man die Stimme so erhebt, dass man sicher gehen möchte, dass sie es hören, ihr kennt Gott nicht. Da müssen wir zu Jesaja zurückgehen, um diese Bedeutung zu verstehen. Wenn zu einem gesagt wird, ihr kennt Gott nicht. Was hat das für Bewandtnis? Was hat das für eine Bedeutung? Was hat das für eine Wirkung im Leben der Leute, wenn sie Gott nicht kennen? Jesaja Kapitel 1 von Vers 2. Hört ihr Himmel, nimm zu Ohren, o Erde, denn Jahwe hat gesprochen. Ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht. Sie aber sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt ihn nicht. Israel kennt Gott nicht. Mein Volk hat keine Einsicht. Wehe, Vers 4, wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, Same der Übeltäter, verderbte Kinder. Sie haben Jahwe verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Also für denjenigen, zu dem Gott sagt, dass er Gott nicht kennt, spricht er ein Wehe aus. Wehe. Um das klar zu machen, um hier wirklich zu verstehen, das Gewicht von diesem Wehe, wir gebrauchen das auch oft, ne? Besonders hier ihr Jüngeren, wenn ihr unter den Geschwistern irgendwas gemacht habt und der eine irgendwas machen will, dann sagst du ihm, wehe, wenn du das machst. Dann zähle ich bis drei. Ja, ja. Oder ja, da ist nichts oder nicht, oder dann werde ich Papa und Mama irgendwas erzählen. Ja. Oder sonst welch eine Drohung man vielleicht weitergibt, wehe. Aber wisst ihr, wenn Gott ein Wehe weitergibt, ich möchte euch mal ein Beispiel vorlesen von einem Wehe, das Gott gegeben hat und das Gott als Wehe bezeichnet. Und zwar in Offenbarung Kapitel 8, Vers 13 sagt Gott, und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief, wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen. Also das ist die Vorwarnung, die in Kapitel 8 ist. Und in Kapitel 9 wird uns dann, ich lese nur das erste Wehe vor, damit wir vor uns haben, was es bedeutet, ein Wehe von Gott zu hören. Also, hier kommt jetzt dieses erste Wehe, von dem in Kapitel 8, Vers 13 geredet wurde. 9, Vers 1. Und der fünfte Engel stieß in die Posaune, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Also, nur nebenbei, Stern ist nicht so ein Stern, der gefallen ist, sondern unter Stern wird sehr oft verwendet, ein Bote. Also, und ihm wird der Schlüssel des Abgrunds gegeben, diesem Boten. Und er öffnete den Schlund des Abgrunds. Und ein Rauch stieg empor aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Schmelzofens. Und die Sonne und die Luft wurde verfinstert von dem Rauch des Schlundes. Also ganz viel CO2. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf der Erde. Und es wurde ihnen Vollmacht gegeben, wie die Skorpionen der Erde Vollmacht haben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, auch nicht irgendwas Grünem, noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollen 5 Monate lang gequält werden. Und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden. Und sie werden begehren zu sterben. Und der Tod wird von ihnen fliehen. Und die Gestalt der Heuschrecken glich Pferden, die zum Kampf gerüstet sind, und auf ihren Köpfen trugen sie etwas wie Kronen, dem Gold gleich, und ihre Angesichter waren wie menschliche Angesichter, und sie hatten Haare wie Frauenhaare, und ihre Zähne waren wie die Löwen, wie der Löwen, und sie hatten Panzer, wie eiserne Panzer, und das Getöse ihrer Flügel war wie das Getöse vieler Wagen und Pferde, die zur Schlacht eilen. und sie hatten Schwänze wie Skorpione und Stacheln waren in ihren Schwänzen und ihre Vollmacht bestand darin, den Menschen Schaden zuzufügen, 5 Monate lang. Und sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds, sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Das ist das erste Wehe ist vorüber. Siehe, es kommen noch 2 Wehe nach diesem. Also, das ist ein Wehe. Das ist, wenn Gott ein Wehe ausspricht. Und das müssten doch die Kenner des Wortes Gottes wissen. Das ist, was Jesus aufruft und sagt, ihr kennt Gott nicht. Und wenn so etwas ausgesprochen wird, so muss man wissen, dass man unter einem Wehe Gottes steht. Unter einem Wehe Gottes. Jesus sagt in Vers 29, ich kenne ihn. Ich aber kenne ihn, weil ich von ihm bin und er hat mich gesandt. Wäre das hier nicht naheliegend, wenn man hört, okay, du kennst Gott nicht und hier ist einer, der bewiesen hat, dass seine Lehre stimmt, dass er wahrhaftig ist und dass er sagt, er kennt Gott, dass du dich zu ihm wendest, weil er Gott kennt und weil er von ihm kommt. Nein, auch das wird ausgeschlagen. Auch darauf wird nicht reagiert. Vers 33, da sprach Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch. Und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Denn es heißt, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch und dann gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Seht ihr, wie Jesus dieses Wehe eigentlich ausformuliert, wie er sie konfrontiert und sagt, Leute, weil ihr Gott nicht kennt, kommt ein Wehe auf euch, ein Zeitpunkt, den ihr verpasst. Ich lese es nochmal, da sprach Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch und ich, der ich Gott kenne und ihr, bleibt dann allein, ihr, die ihr Gott nicht kennt. Noch eine kleine Zeit bin ich bei euch und dann gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden und wo ich bin, dort könnt ihr nicht hinkommen. Es kommt ein Zeitpunkt, wo die Tür geschlossen wird. Jetzt bin ich hier. Jesus ruft ihnen aus und sagt, ihr habt eine Gelegenheit, ihr habt eine gelegene Zeit, ihr habt eine Möglichkeit. Ihr, die ihr Gott nicht kennt, jetzt könnt ihr reagieren, ich kenne Gott. Wenn diese Gelegenheit vorbei ist, dann werdet ihr sie suchen und nicht finden. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Diese Gelegenheit wird weg sein. Wir kennen von anderen biblischen Berichten, wo Gott es klar aufgezeigt hat, dass Gott Menschen eine Gelegenheit gegeben hat. Denkt ihr an Noah, dem Gott geboten hat, die Arche zu bauen und Gott sagt, dass er den Leuten noch 120 Jahre gibt und so wurde Noah ein Prediger der Gerechtigkeit und hat diese 120 Jahre verkündigt. Aber es gab einen Punkt, wo die Arche fertig war und wo Gott die Tür zugemacht hat und nur 8 Leute waren in der Arche. Und Tausende waren draußen. Dieser Zeitpunkt war da und es war fertig. Und es ist identisch mit diesen Worten. Noch eine kleine Zeit bin ich bei euch und dann gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Gott gibt die Zeit der Gnade. Und Gott macht doch aufmerksam auf die Zeiten des Gerichts und sagt, wenn eine Zeit der Gnade überschritten wurde, dann kommt die Zeit des Gerichts. Haben die Zuhörer Jesu das verstanden? Haben sie seine Botschaft anerkannt? Nein, definitiv nicht. Nichts von dem haben sie verstanden. Denn wir sehen von der Volksmenge, ja, da sind gewisse Zweifel, wo sie denken, ist es vielleicht doch der Messias? In Vers 31, wenn der Christus kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun, als die, welche dieser getan hat. Da sind Erwägungen, die gezogen werden. Könnte es vielleicht sein, ist es er oder ist es er nicht? Aber bei den Obersten, bei denen, zu denen diese Botschaft als allererstes durchdringen sollte, zu denen es durchdringen sollte, da sehen wir Vers 30, da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn. Siehst du, Vers 32, die Pharisäer hörten, dass die Menge diese Dinge über ihn murmelt, darum sandten die Pharisäer die obersten Priester, also den Diener ab, um ihn zu ergreifen. Wir sehen Vers 35, da sprachen die Juden untereinander, wohin will er denn gehen, dass wir ihn nicht finden sollen? Will er etwa zu den unter den Griechen zerstreuten gehen und die Griechen lehren? Was ist das für ein Wort, das er spricht? Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Sie haben es also nicht verstanden, dass Jesus ihnen ein Limit gesetzt hat. Und hat gesagt, ihr steht in dem Zeitplan Gottes, ihr lebt unter dieser Sanduhr, die umgedreht wurde. Und wenn es fertig ist, dann ist es fertig mit euch. Das begreifen sie nicht. Und das ist das Erstaunliche. Wie würden wir reagieren? Wenn du siehst, Menschen verstehen deine Botschaft nicht, die wollen dich eher umbringen. Ich glaube, man würde noch eins drauflegen und würde so richtig auspacken und vielleicht eine Offenbarung erzählen, wie Jerusalem zerstört wird. Und man würde vielleicht sagen, wisst ihr was, 70 Jahre nach Christus, also in der Zeitrechnung, zum Beispiel, ich sag mal, nach 40 Jahren wird das Ende sein hier. Aber es geschieht ganz was anderes. Hier haben wir diesen zweiten Schrei. Denn Vers 37, aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, haben wir die gleiche Verwendung, schrie. Ja, sowohl wie in den Vers 28, da rief Jesus die Gerichtsbotschaft aus. Hier haben wir, da schrie Jesus die Botschaft der Barmherzigkeit und der Gnade, des Zurufs. An diesem großen Tag, das ist so von Bedeutung. An diesem Tag war es, wo im Tempel so viel Trubel war. Es war an diesem Tag, wo die Priester 7-mal um den Altar gingen. Also sonst in jedem Tag dieser Woche gingen sie 1-mal um den Altar. Aber an diesem 7. Tag gingen die Priester 7-mal um den Altar. Was denkt ihr, warum? Auf was weist das hin? An was haben die geglaubt? Sie haben hier damit proklamiert, so wie das Volk Israel, das in den Zelten, in den Hütten gewohnt hat und jetzt über den Jordan kam und 7-mal um Jericho ging. An diesem Tag fiel Jericho. An diesem Tag haben sie die Stadt besiegt. An diesem Tag war die Wüstenwanderung fertig und abgeschlossen. Hier kam jetzt etwas Neues. Hier kam Gottes Sieg hervor. An diesem Tag hat er gesiegt. An diesem Tag war es auch, ich möchte euch nochmal erinnern, hat der Priester das Wasser wiedergeholt und auf dem Altar ausgegossen. Und es wurde Jesaja 12, Vers 2 zitiert, siehe, Gott ist mein Heil. Gott ist mein Heil, auf Hebräisch, Gott ist mein Jeshua. Ja? Wie heißt Jesus? Jeshua. Jesus bedeutet Heil. Und sie rufen ja aus, siehe, Gott ist mein Heil. Gott ist mein Jeshua. Ich will vertrauen. Ich will vertrauen. Und lasse mir nicht grauen. Denn Yahweh ist meine Kraft und mein Lied. Und er wurde mir zur Rettung, zum Heil. Er wurde mir zu Jeshua. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Das ist, wo die Priester rumgingen. Das ist, was zitiert wurde. Hier ist ein Zeichen auf Gottes Sieg. Ein Zeichen darauf, dass hier die Gefangenschaft, also die, nicht Gefangenschaft, die Wüstenwanderung, das Wohnen Zelten abgeschlossen ist. Hier ist jetzt das Fest vollendet. Und in diesem Zeitpunkt kommt der zweite Schrei Jesu. Und dieser Schrei ist genau diese Hoffnung. Wie das Volk Israel, die das Land erobert haben und nach Jericho reinkamen, so durften Menschen durch diesen Schrei, durch diesen Ruf Jesu wirklich das wahre Heil erleben. Also, Jesus ruft hier ganz laut. Wir haben auch andere Bibelstellen. In Johannes übrigens verwendet Johannes das nur noch einmal, dass Jesus so schreit. Und das ist in Johannes Kapitel 12, Vers 44. Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt. Ja, Jesus schrie und sprach, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Ansonsten verwendet Johannes das wirklich nur in den Situationen, wo es deutlich wird, dass es um ein Schreien geht, wie zum Beispiel 12, Vers 13, ja, da wo Jesus hineinkommt nach Jerusalem und die Leute ihn empfangen mit Palmen und so weiter und so fort und sie schreien. Oder in Johannes 19, Vers 12, wo Jesus vor Pilatus steht und dem Pilatus sagt, du hättest überhaupt gar keine Macht über mich. Und dann will Pilatus ihn freilassen. Und wo er das der Menge mitteilt, dass er Jesus gerne freilassen würde, so schrien sie. Also es ist ein ganz klares, ein Wort, das eigentlich immer in diesem Zusammenhang steht. Und hier ist es, was Jesus jetzt schreit. Wenn jemand dürstet, ich lese erstmal die Verse nochmal. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers kommen. Wir verstehen hier, wenn jemand dürstet, das Erste. Wir wissen, dass Jesus dort nicht mit einer Wasserkiste stand. Wir wissen auch, dass Jesus da nicht am Wasserhahn stand und jetzt gesprochen hat, wenn jemand trinken möchte, Leute, ich weiß, ihr seid hier im Tempel und habt kein Wasser, also kommt her, ich habe Wasser. Wir wissen, dass Jesus nicht vom natürlichen Wasser spricht. Also meint er das geistlich. Also das ist nicht eine wortwörtliche Bedeutung. Was meint er damit? Wo er aufruft, wenn jemand dürstet. Die Schrift verwendet für diesen Begriff viele andere Möglichkeiten und erklärt es ganz genau, diese Bedeutung, was Jesus hier sagt, wenn jemand dürstet. Was unter diesem Dürsten zu verstehen ist. Unter diesem Dürsten sind zwei Dinge zu verstehen. Und zwar, ich sag mal so, es geht um die Denkweise, um die zweifache Denkweise. Dieses Dürsten hat zu tun mit der Denkweise, und zwar über Gott und dann über dich, und zwar im Blick Gottes. Das ist die Bedeutung von dürstet. Wenn jemand dürstet, dann spricht Jesus von einer gewissen Denkweise, die eine Person hat. Und zwar möchte ich euch ein paar Beispiele aufzeigen. Die Denkweise über Gott und dann die Denkweise über sich selbst im Licht Gottes. Nimmt zum Beispiel Psalm 32. Oder, wir überspringen das, geht zu Psalm 51. Psalm 51, das ist ein Bußpsalm Davids. Und hier haben wir in Vers 3, zeigt er die Denkweise über Gott. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Also er erkennt, dass Gott gnädig ist. Er wendet sich zu Gott mit der Kenntnis Gottes und weiß, Gott ist gnädig und gütig. Vers 6. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was Böses in deinen Augen. Er erkennt, dass Gott der Einzige ist, an dem man wirklich gesündigt hat, als allererstes. Vers 6 ebenso, damit du Recht behältst, wenn du richtest. Man erkennt, dass Gott in jeder Lage, in jeder Situation über alles Recht hat. Was Gott sagt, ist richtig. Gottes Reden ist der Maßstab. Das ist die Denkweise, die man über Gott haben muss. Damit du Recht behältst, wenn du richtest. Also, wenn es zum Gericht kommt, hat Gott immer Recht. Ja, das muss man wissen, das ist in der Gerechtigkeit Gottes, denn Gott tut immer nur alles, was recht ist. Und wenn es halt zum Gericht kommt, so würde man erkennen, dass Gott Recht hat. Immer noch in Vers 6. Und rein dastehst, wenn du richtest. Ja, verlängerter Satz. Und rein dastehst, da du richtest. Vers 8. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Inneren. Man muss über Gott kennen, dass er Wahrheit im Inneren verlangt. Vers 19, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. Hier ist das Bewusstsein der Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Ich werde danach sagen, warum ich dieses hier, oder es wird auch hoffentlich deutlich, warum ich diesen Psalm jetzt zum Beispiel genommen habe und warum das bedeutet dürsten. Guckt mal, das war jetzt die Erkenntnis über Gott und jetzt die Erkenntnis über sich selbst und auch natürlich dann die Bitte des Psalmisten. Wenn ich zuerst die Bitte erwähnen darf, in Vers 3, tilge meine Übertretungen. Vers 4, wasche mich völlig, ebenso Vers 4, und reinige mich, Vers 5, denn ich erkenne meine Übertretung. Vers 8, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Vers 19, entzündige mich mit Hysop. Vers 9, wasche mich. Vers 10, lass mich Freude und Wonne hören. Vers 11, verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Vers 12. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz. Gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Vers 13. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Vers 14, gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. In der Bitte sehen wir seinen Zustand. Ja, wenn er darum bittet, dass er entsündigt werden muss, dass seine Sünde getilgt, gewaschen, gereinigt, dass er Erkenntnis bekommt, dann spricht er von seinem Zustand. Und wir sehen auch, dass David noch deutlicher wird und seinen Zustand auch bekennt mit anderen Worten, wie zum Beispiel Vers 4, wasche mich völlig rein von meiner Schuld. Ja, hier ist Schuld, Vers 4, und reinige mich von meiner Sünde, Vers 5, denn ich erkenne meine Übertretung. Wir haben Schuld, Sünde, Übertretung. Wir haben in Vers 7, wiederholt er wieder Schuld, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. In Vers 11, verbirg dein Angesicht vor meiner Sünde und tilge alle meine Missetaten. Wir sehen also, er sieht Gott als den Wahrhaftigen, als den Einzigen, als den gnädigen Gott und er erkennt sich als Sünder, als derjenige, der von Gott ganz vieles benötigt, wie Tilgung, Waschung, Reinigung, Entsündigung. Ja. Was bedeutet das? Hier ist ein Mensch, der ein zerbrochenes Herz hat. Hier ist ein Mensch, der Gott erkannt hat und im Lichte Gottes sich erkannt hat und ein zerbrochenes Herz hat. Das ist, was Jesus hier meint mit Dürsten. Hier ist ein Beispiel von einer Person, die dürstet. Eine Person, die dürstet, ist eine Person, die erkannt hat als erstes Gott und seine Heiligkeit und dann sich selbst. Wir haben viele Beispiele, die ich aufzeigen könnte. Das ist genau das, was Jesus, wo er die Bergpredigt anfängt und sagt, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Das ist das, was Jesus sagt. Das ist das Dürsten. Das Dürsten ist zu verstehen, die geistliche Armut. Darüber zu trauern, das ist Durst. Mit dem neutestamentlichen Begriff, wie man das alles vereinigen kann, ist das Wort Buße. Das Wort Buße ist genau dieser Zustand. Buße hat mit Umdenken zu tun. Und zwar mit der Gesinnung, mit dem Denken. Das Zweifache, das richtige Denken über Gott und über sich selbst. Das ist es, was Buße ist, wo Menschen ihren Zustand erkennen und sich zu Gott wenden. Das ist ein verändertes Denken, wo man zu Gott hingeht, wo man versteht, in welch einer Lage man ist, wo man das Wehe Gottes erkennt. Wisst ihr, diese, ich müsste es fast sagen, Irrlehre, also irres Gelehre von dem, was wir uns angeeignet haben. Wir müssen Jesus in unser Herz einlassen. Ihr Lieben, so etwas gibt es nicht. Es gibt nicht Jesus in dein Herz einlassen, sondern Apostelgeschichte 17, Vers 30 ist, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Das ist, was Gott macht. Gott kommt hinein, Gott ist der Schöpfer. Gott ist der Erhabene, der Herr aller Herren und er kommt in das Leben. In dein Leben und er gebietet einem jeden Buße zu tun. Das ist Durst, zu erkennen, wie man vor Gott steht. Buße zu tun ist zu erkennen und zu verstehen, wie man vor Gott steht. Und das ist ein Gebot. Und wo Jesus hier aufruft und sagt, wen da dürstet, das heißt, wer Gott verstanden hat, wer Gott gesehen hat, wer den Willen Gottes tun will, wer sich vor den Maßstab Gottes gestellt hat und die Heiligkeit Gottes gesehen hat, der sieht auch seinen Zustand. Wen da dürstet, der komme. Und es heißt, der komme zu mir. Also wir haben gesehen, dass dieses Dürsten nicht ein buchstäbliches ist jetzt, dass Jesus da Wasser verteilt hat. Genauso ist es auch hier. Der komme zu mir ist nicht einfach nur, Leute, kommt dann alle hier, versammelt euch einfach hier bei mir, sondern es hat eine viel größere und tiefere Bedeutung. Als allererstes, ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich jetzt jemanden rufen würde, zum Beispiel von weiter weg und sage, komm mal her, was würde die Person als erstes machen? Sie würde ihren Ort verlassen und zu Jesus kommen. Und das ist das allererste, was es bedeutet. Wenn Jesus sagt, wen dürstet, also wer Buße tut, der komme zu mir, der verlasse seinen Ort und komme zu Jesus. Es geht immer um ein Verlassen. Es geht immer darum, dass der sündige Mensch Sachen verlassen muss. Und zwar einiges muss er verlassen. Mit den Worten Jesu aus Lukas 9, Vers 23, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erretten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Also, das erste Kommen bedeutet ein Verlassen, und zwar ein Verlassen von sich selbst. Er aber sprach, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst. Lasse dich selbst zurück, verlier dich selbst. Also, wenn ich hier ein Taschentuch habe und das im Sinne von mich selbst, wenn ich das irgendwo verliere und danach suche ich das, dann habe ich das nicht mehr. Und das ist das Bild von uns. Wenn wir uns verlieren, das bedeutet, ich habe keinen Anspruch mehr auf diese Taschentücher, denn ich habe sie irgendwo verloren. Ja? Wenn ich sie haben will, ich weiß es nicht, wo sie sind. Wenn wir zu Christus kommen, dann verlassen wir als allererstes uns selbst. Ich möchte hier noch etwas hinzufügen und damit wahrscheinlich eine Pause einlegen. Manche versuchen hier das zu trennen und sagen, oh, du musst genauer lesen. Hier in Johannes 7, Vers 37 sagt Jesus, der kommt zu mir. Ja? Wen dürstet, der kommt zu mir. Aber hier in Lukas 9 heißt es, wer mir nachkommen will. Das ist doch ein Unterschied. Das eine ist zu Jesus kommen, das andere würde bedeuten sozusagen ihm nachkommen, weitergehen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, wie die Bekehrung, die Hinwendung zu Jesus, das wäre das Kommen. Aber das Nachkommen wäre das Leben danach, ja, so wie du deine Nachfolge lebst. Und Menschen versuchen, einen Unterschied zu machen und sagen, du kannst ein Kind Gottes sein, du kannst gerettet sein, indem, dass du zu Jesus gekommen bist, okay, das ist fertig. Aber dann, in deiner Nachfolge, kannst du ein Mensch sein, der nicht Jesus nachgeht. Das bedeutet, du hast eine lausige Nachfolge. Du folgst lieber dir, du machst lieber das, was dir Spaß macht, du fragst nicht, du richtest deine Nachfolge nach deinem Leben. Also Jesus passt wunderbar in deine Nachfolge hinein. Warum? Weil du das halt so passend machst, dass er dich nicht stört bei den Dingen, die du lebst. Okay? Das ist so, Jesus ist da und dann, wenn er so passend ist, dann hole ich ihn mal raus. Leute, das zu trennen ist ein Wagnis. Und das zu trennen ist nicht biblisch, weil hier versucht man Menschen ein Ruhekissen unter sie zu legen und ihnen zu versichern, du kannst Kind Gottes sein, ja? Du bist einfach nicht so heilig, ja? Du bist einfach nicht so gerecht oder du bist halt einfach nicht, aber das, du bist Kind Gottes und fertig. So etwas gibt es nicht. Dieses zu Jesus kommen und dieses Nachkommen ist genau identisch. Und das ist wichtig für uns zu verstehen. Einer, der nicht nachgeht, der ist auch nicht gekommen. Denn aus diesem Kontext selbst lesen wir, wenn wir Vers 24 und 25 lesen, dann sehen wir, um was es hier wirklich geht. Dass es hier um ernste Dinge geht. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Jesus spricht nicht um sein irdisches Leben einfach, um das zu retten will, um einfach ein gutes Leben zu haben. Ja, das mit Sicherheit auch. Aber Es geht viel tiefer und das sehen wir in diesem weiteren Fortlauf. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Hier geht es nicht einfach nur darum, okay, derjenige, der als Märtyrer stirbt, ja, wer sein Leben so verliert, ja, der wird es gewinnen. Nein, derjenige, der es an Jesus verliert, der sein Leben Jesus ausliefert, der wird es gewinnen. Also es geht hier nicht einfach nur um dieses Leben oder Sterben leiblich. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Wenn man die Seele schädigt, wenn man nicht in einer richtigen Beziehung zu Gott lebt, das ist, worauf er aufmerksam macht. Und ich möchte hier hinzufügen aus Markus 8, Vers 37, da fügt uns Markus zu diesem gleichen Satz Jesu noch einen Satz hinzu. Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Es geht um die Erlösung seiner Seele. Und dafür kann er nichts geben. Ja, für sein Leben, also für das Menschliche, haben viele Leute schon Lösegelder gezahlt. Aber nicht für die Seele. Aus diesem Grund, hier geht es um viel Tieferes und es geht um die wahre Nachfolge. Aus diesem Grund, dieses Kommen zu Jesus bedeutet, etwas zu verlassen. Und zwar als erstes, sich selbst zu verlassen. Das ist, was Jesus hier aufruft. Und auf der anderen Seite, und damit möchte ich heute hier eine Pause einlegen, diese frohe Botschaft oder diese doppelte Botschaft, der doppelte Schrei, auf der einen Seite der Schrei der Gerechtigkeit des Gerichts Gottes, das Wehe, und auf der anderen Seite diese Möglichkeit oder diese Errettung, besser gesagt, nicht die Möglichkeit, sondern wen da dürstet, der komme und trinke. Das ist die Hoffnung. Jesus macht hier keine Ausnahme. Jesus sagt nicht, okay, wenn du ein guter Mensch bist, wenn du Gewisses in deinem Leben erreicht hast, sondern die gute Botschaft, ich lese den Vers nochmal, wenn jemand dürstet, also jeder, der dürstet, hier ist keine Ausnahme, sondern jeder, der dürstet, soll kommen und errettet werden. Lasst uns dem Herrn dafür danken.